Gewinn da gab, dann fror der schon mal ein. Und dann hatte man dann so einen kleinen Kanister, das schüttete man dann dazu, zu dem Diesel, ne, damit er nicht einfriert. Viele meinen, Gott wäre so in unserem Leben. Ja, wenn es ein bisschen kalt wird, dann schüttet man ein bisschen Gott dabei und dann wird uns warm ums Herz. Nein, Gott ist kein Notnagel und Gott ist auch kein gelber Engel, obwohl die im Augenblick ja relativ gelutscht aussehen, sondern Gott ist alles für mich. Ich lebe für ihn. Und in diesem Psalm haben wir gesagt, Herr, prüfe das. Was ich rede von. Dieser hat wird in die schwerste Stunde seines Lebens geführt, und zwar von Gott selbst. Weil Gott seinen Glauben prüft. Eine Geschichte, die ganz viele Fragen aufwirft. Eine Geschichte, die mich auch aufwühlt, weil ich selber 5 Kinder habe. Eine Geschichte, ich weiß noch, wenn ich sie als Kind gelesen habe oder sie mir erzählt wurde, eine Geschichte, Veranstaltung, und es war eine Diskussion, und da sagte Ernst Vatter, der Missionsleiter von Liebenzell, wir senden keine ledigen Männer aus in die Mission, das gibt nur Katastrophen. Und ich war damals 18 und ledig und wollte in die Mission und habe damals gedacht, eine Frau ist eigentlich nur Ballast, habe ich damals gedacht, für die Mission. Ich will mich ja Gott ganz hingeben, also brauche ich keine Frau. Und damals meldete ich mich zu Wort und sagte dann, ja, aber Paulus war auch ledig. Duell Abrahams Geschichte und Isaaks Geschichte. Ich lese nun aus 1. Mose 22 und ich bitte euch, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast. Und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und Herr, wir bitten dich, dass du dieses Wort uns öffnest. Bewahre uns davor, dass wir über dich reden Wir bitten dich, sei uns gnädig und komm du selbst zu Wort. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Mein erster Gedanke: Gott geht aufs Ganze. Gott geht aufs Ganze. Noch einmal, du bist nicht Abraham. Gott hat mit dir seine eigene Geschichte. Aber Gott geht auch bei dir aufs Ganze. Der Glaube ist nicht nur Handgepäck, das man mal so gerade noch mitnehmen kann. Das fordert uns ganz heraus. Abraham, alles fing an, als Gott ihn rief, und schon damals forderte Gott von ihm etwas Unmögliches: Verlass deine Familie, verlass dein Vaterland. Das ist heute nicht so schwierig. Manche Kinder sind froh, wenn sie endlich von zu Hause wegkommen, aber das war in der damaligen Zeit völlig anders. Das bestimmte das ganze Leben. Verlass alles, was dein Leben bisher ausgemacht hat, und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Dann heißt es damals, und Abraham machte sich auf den Weg. Und Gott hatte ihm versprochen: Ich mache dich zum großen Volk, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Das Ganze hatte nur ein Problem: Es war kein Kind da. Und ich kann mir vorstellen, wie die Sarah, ihr lieben Frauen, nehmt das mal hin, ich kann mir vorstellen, die ist ja brav mitgegangen, ne? Das blieb ja auch anders übrig. Ich kann mir vorstellen, wie Sarah immer wieder gesagt hat: Na Abraham, hast du dich verhört? Wo sind die Kinder? Dafür müssen wir wissen, dass Kinder, damals, wenn man keine Kinder bekam, war man gestraft. Das war die Vorstellung. Man war asozial. Heute ist man ja asozial, wenn man Kinder bekommt, ne? Also wir mit 5 Kindern sind ja völlig außerhalb der Norm. Da gibt's kein Formular im Finanzamt. Ja, ich weiß nicht, wie man aufs Finanzamt gegangen ist. Ich habe 5 Kinder. Dann hat er mir: Und alle ehelich? Sag ich: Alle ehelich. Und alle mit einer Frau? Sag ich: Alle mit einer Frau. Also heute ist man ja völlig ein Outsider. Damals war je mehr Kinder, desto besser, ne? Abraham! Abraham, ist auf deinen Gott überhaupt Verlass? Was ist mit seiner Verheißung? So geht Jahr um Jahr, Jahrzehnte gehen ins Land. Kein Kind da. Und dann irgendwann sagt Sarah zu Abraham: Hör mal, jetzt kann uns nur noch ein goldener Schuss helfen. Bei mir geht nichts mehr. Naja, irgendwann, ne? Ist ja vorbei. Kein Kind, kein Kind. Dann schickt Gott seinen Engel und sagt: Du, in einem Jahr wirst du ein Kind haben. Ja, die Sarah lacht sich kaputt. Ja. Ich kann die verstehen. Ich kriege kein Kind mehr. Und sie wird schwanger und bekommt ein Kind. Könnt ihr euch vorstellen? Sarah sagte: Wow, Abraham, das ist ein guter Gott. Das macht richtig Spaß mit dem Glauben. So mit der Nachfolge. Gott und ich, wir beide sind ganz dicke miteinander. Ne? Das ändert sich in unserem Leben auch immer ganz schnell. Wenn es uns gut geht, dann ist es schön. Und dann steht da diese Wiege und Sarah und Abraham schauen hinein und haben glänzende Augen. Und dann wächst dieser Junge heran und wird zum Knaben, so sagt unser Text. Und eines Tages sagt Gott: Abraham. Und das klingt ja wie beim Militär, ne? Hier bin ich. Gruß, Welt und Gruß. Was ist los, Gott? Was kann ich für dich tun? Nimm diesen Sohn und opfere ihn. Das ist deine Verheißung. Ich kann doch nicht dieses Wunder. Abraham, geh in ein Land auf einen Berg, den ich dir zeigen werde, und opfere dieses Kind als Brandopfer. Gott will keine Menschenopfer. Das ist klar. Das hat er x-ig mal in seinem Wort gesagt. Es ist ihm ein Gräuel. Aber Gott prüfte Abraham. Wir haben eben gebetet: Prüfe mich, Gott. Stell du mich auf die Probe. Gott sucht Glauben, Gott sucht Hingabe, der auch dann noch festhält, wenn es plötzlich nicht nur schwer wird, sondern eigentlich unmöglich wird. Gott sucht Glauben und Hingabe und Nachfolge, die auch dann noch festhält, wenn Gottes Wort plötzlich gegen meine eigene Erfahrung und gegen meine Tradition spricht. Das ist typisch. Gott will nicht nur, dass wir unsere Sünden loslassen. Das sollte ja eigentlich einfach sein. Sünde verdirbt mein Leben. Die loszulassen und Gott zu geben, sollte eigentlich ganz einfach sein. Aber Gott will nicht nur deine Sünden. Gott will dich ganz. Sogar das Gute. Das, was von ihm kommt, sein Segen, die Erfüllung seiner Verheißung. Gott fragt dich, sag mal, was hast du lieber, die Gabe oder den Geber? Alles kann an die Stelle Gottes treten. Ich will das an drei Beispielen deutlich machen. Da ist jemand sehr begabt. Gott hat ihn mehr begabt als die anderen. Er ist sehr leistungsbereit und er schafft was weg. Und dieser Mann erkennt, das ist ein Geschenk Gottes. Und er sagt, ich will das einsetzen für Gott und ich will das einsetzen für seine Gemeinde. Und er verdient viel Geld und gutes Geld. Und er gibt davon viel für das Reich Gottes, mehr als den Zehnten, viel mehr. Und er setzt sich, obwohl er einen stressigen Tag hat, darüber hinaus auch noch ehrenamtlich in der Gemeinde ein. Und das Ganze spielt sich gut ein. Aber mit der Zeit wird plötzlich diese Leistungsbereitschaft und diese Opferbereitschaft dieses jungen Mannes tritt plötzlich an die Stelle Gottes. Ich will deine Leistung nicht. Ich will dich. Sein Ehepaar, Gott hat ihnen Kinder gegeben. Und sie haben sich an diesen Kindern gefreut und sie wissen, diese Kinder sind eine Gabe Gottes und sie haben Gott darüber gepriesen. Und dann plötzlich werden aus diesen Kindern nicht Tyrannen, sondern kleine Götter. Und plötzlich sollen diese Kinder das erfüllen, was die Eltern in ihrem eigenen Leben nicht geschafft haben. Und plötzlich dreht sich alles nur noch um das Abitur. Ihr Lieben, ich sag das mal hier, ich bin ja hier Gast. Das ist das größte Problem in der Bonner Gemeinde, wenn es um unsere Jugendarbeit geht. Dass den Eltern eine Eins in Latein wichtiger ist, als dass ihre Kinder Jesus kennenlernen. Es ist zum Kotzen. Ich bin so froh, dass meine Eltern das oberste Ziel hatten. Dieser Junge gehört Gott. Und ich habe auch irgendwie ein Latinum gemacht. Irgendwie habe ich es geschafft. Ausreichend reicht aus. Amen. Ihr Lieben, plötzlich rücken diese Kinder an eine Stelle, wo alleine Gott hingehört. Unser Leben gehört Gott und niemand anderem. Oder, da ist der Pastor, ich kann von mir persönlich reden. Gott hat ihn berufen. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Gott hat ihm sogar eine Verheißung gegeben und er erlebt, Gott tut, was er versprochen hat. Und wie schnell rückt plötzlich die Gemeinde an die Stelle Gottes. Ich setze mich ein für meine Gemeinde. Würde es mein Herz rausreißen für meine Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde. Und plötzlich rückt das Gute, Gemeinde ist gut, ist Gottes Wille. Gott hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Plötzlich rückt das Gute an die Stelle Gottes. Gott duldet das nicht. Und Gott wird dich prüfen. Und wenn die Prüfung gut ausgeht, dann wird der Glaube vertieft. Und dann setzt in unserem Leben wieder die Routine ein und dann kommt die nächste Prüfung und unser Glaube wird vertieft. Bist du heute Morgen bereit, Gott etwas zu geben? Vielleicht miteinander einmal feiern, dann ist das Fest der Vergebung. Bist du bereit, Gott deine Sünde zu geben? Aber bitte, Gott geht noch weiter. Bist du bereit, Gott neu deine Gaben zu geben? Deine Stärke? Deine Träume, deine Visionen, dein Leben. In unserem Text heißt es, wenn wir angebetet haben. Ich weiß nicht, welches Bild von Anbetung du hast. Uns in Bonn beschäftigt, dass das jetzt das ganze Jahr Anbetung. Was ist das eigentlich? Lobpreis mit erhobenen Händen? Fröhlich rumspringen? Auch. Aber in dem Augenblick, wo Abraham sein Kind auf den Opferaltar legt und das Messer in die Hand nimmt, ist das Anbetung Gottes. Wenn wir angebetet haben, werden wir wieder zurückkommen. Da steht wieder dieses Wort niederknien, proskynese. Wenn wir Gott zur Verfügung stehen, dann beten wir ihn an. Abraham hält diese Spannung aus. Ich könnte das nicht. Ich weiß nicht, ob Abraham hier lügt oder prophetisch redet. Wenn wir angebetet haben, werden wir wiederkommen. Oder als der Sohn ihn fragt, 3 Tage sind sie unterwegs, wahrscheinlich schweigend. Papa, hier ist das Feuer, da ist das Holz, wo ist das Opfertier? Abraham sagt, Gott wird sich ein Opfertier ersehen. Hat der gelogen? Ich weiß es nicht. Aber Abraham hält diese Spannung aus. Die Juden sagen, Abraham glaubte an die Auferstehung der Toten, dass Gott ihm dieses Kind wieder neu schenken wird. Im dunkelsten Augenblick erlebt Abraham, Gott sieht mich. Du bist ein Gott, der nach mir sieht. Und hier steht im hebräischen Text ein Wort für sehen. Das heißt nicht im negativen Sinne, der auf mich aufpasst, sondern das ist der versorgende Blick. Ihr Lieben, Gott weiß, wie es euch geht. Es ist ein Gott, der auf euch sieht. Es ist ein Gott, der auch deine Schwächen kennt. Und es ist ein Gott, der dich versorgt. Soweit zunächst einmal zu dieser Geschichte. Und muss man ja irgendwie so einen Text auch auslegen. Er hat eine Botschaft. Und ich glaube, dass diese Geschichte letztlich nur ein Präludium ist. Ein Präludium von etwas, was sich viele Jahre später an derselben Stelle ereignen wird. In der Theologie sagen wir, das ist ein Typos. Typos heißt, das ist typisch. Wir kennen das beim Auto. Wenn man auf die Automesse geht, dann sagt man, das ist ein Prototyp. Das ist schon mal so könnte das nachher aussehen. So ist diese Geschichte ein Prototyp für eine andere Geschichte zwischen einem Vater und einem Sohn. Es ist ein Schatten. Wenn wir einen Schatten sehen, sehen wir nicht den Gegenstand. Wir sehen nur den Schatten, wir sehen nur die Umrisse. So ist diese Geschichte ein Schatten von einer anderen Geschichte, die sich etwa 2000 Jahre später ereignen wird. Gott geht bei uns aufs Ganze. Und bei sich selbst geht er einen Schritt weiter. Diese Frage des Isaak, Vater, wo ist das Opfertier? Abraham beantwortet sie, Gott wird sich ein Opfertier ersehen. Und die Frage Jesu am Kreuz 2000 Jahre später, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Frage bleibt unbeantwortet, sie verhallt da auf dem Hügel vor Jerusalem. Gott geht noch weiter. Ihr Lieben, merkt ihr das, wenn Gott dich herausfordert, Gott geht immer noch weiter. Bei sich geht Gott immer einen Schritt weiter. Gott fordert uns ganz, aber er gibt sich uns noch Gänzer. Geht eigentlich nicht, ne? Ganz kann man nicht steigern. Ganz Gänse am gänzesten. Ja, Gott geht weiter. In dieser Geschichte kommen einige Worte und Symbole vor, die sind uns bekannt. Es war der einzige Sohn, der eingeborene Sohn. Es war der Sohn, den er lieb hatte, so heißt es in unserer Geschichte. Und er trägt das Holz auf seinem Rücken. Und er trägt es auf den Berg Moria, ihr Lieben, das ist Golgatha. Nur wenige Meter neben diesem Opferaltar steht später das Kreuz. Gott fordert uns ganz, aber wenn es um ihn geht, dann geht er noch weiter. Nun weiß ich, Abraham, dass du deinen Sohn nicht verschont hast. Kennen Sie diese Formulierung? Römer 8. Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat. Wie soll der uns mit ihm nicht alles geben? In 1. Mose 12 heißt es, ich will dich zum großen Volk machen, Abraham. Du wirst Nachkommen haben wie Sand am Meer. Nun, es waren 2 Kinder. das ist noch recht überschaubar. Also das ist noch zählbar. Ne? Gott hatte gesagt, unzählbare Nachkommen. Nun gut, vielleicht hatte Abraham gedacht, vielleicht sind die besser dran und fruchtbarer. Und dann kommt ja der Isaak, der kriegt ja auch nur zwei. Immer noch überschaubar. Kleinfamilie, deutsche Kleinfamilie, Jakob und Esau werden geboren. Aber dann geht's ja schon richtig los. Ne? Der Jakob, der legt ja richtig nach. 12. Und dann beginnt dieses Volk zu wachsen, aber es bleibt immer überschaubar. Das ist ein Typus für Christus, ihr Lieben. Ich will dir Nachkommen geben, wie Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Im Neuen Testament heißt es, dass Jesus der Sohn Abrahams ist. Und deshalb kommt ihr in dieser Geschichte vor. Wir. Du bist einer dieser Sterne. Weil du gehörst zum Volk Gottes dazu. Ich will euch mehren, dass ihr uns selber sein werdet. Nicht mehr ein Volk, nicht mehr eine Nation, sondern ein Volk aus ganz vielen Nationen. So wird es uns dann in der Offenbarung ja geschildert. Sie stehen vor dem Altar Gottes, vor dem Thron Gottes. Aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aus allen Zungen eine unzählbar große Schar. Und da ist für dich ein Platz reserviert. Ein Mann, Abraham, er betet Gott an. Er nimmt es nicht selbst in die Hand, sondern er stellt sein Leben Gott zur Verfügung. Ihr Lieben, dasselbe tut Gott auch mit uns. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn uns gegeben. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann gibt sich Gott in unsere Hände. Er sagt, ich gebe mich hin für dich. Komm, gib du dein Leben hin an mich. Gott fordert uns ganz, aber er geht einen Schritt weiter. Amen.